My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Ja, jetzt wird in die Hände gespuckt. Hier ist My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen von The Pioneer. Ich bin Frank Doppheide und heute der Baustellenleiter, um mit Henrik Goldbeck zu reden, der mit seinem Bruder das gleichnamige Familienunternehmen in ungeahnte Höhen führt. 6,5 Milliarden Umsatz, 13.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten. Henrik nimmt die Schippe in die Hand und kein Blatt vor den Mund. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber für den Mann am Betonmischer gilt, wer wagt, gewinnt. Ein Blick auf prägende Momente im Bundeskanzleramt, eine Baustelle in Transsilvanien und in die Gigafactory mit Elon Musk. Und für alle, die nicht genug bekommen können, im September lockt der große MyWay-Gipfel in Berlin. Jetzt Ticket buchen. Wir machen uns dann mal an die Arbeit. Lieber Henrik, schön, dass wir heute zusammenfinden, mitten in der Hochzeit des Karnevals hier im Rheinland. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen über dich reden, über dein Unternehmen reden und die Welt, was die so bewegt.
Lieber Frank, Freude ist ganz meinerseits.
Für mich bist du ein kreativer Freigeist, sozusagen der Poetry Slammer unter den Familienunternehmen. Du hast aber selber gesagt, nee, ich bin Bielefelder Provinzbauspießer. Und deshalb habe ich gedacht, da müssen wir doch nochmal einsteigen. Du bist nämlich im Vorort eines Vororts von Bielefeld groß geworden, auf dem Firmengelände sozusagen. Wie war das Leben so und was hat dich eigentlich geprägt?
Ja, ich würde mal sagen, dass das Leben war erfrischend normal damals. Die ersten 6 Jahre meines Lebens lebten wir ja auf dem gleichen Grundstück wie meine Großeltern. Da direkt daneben war die Schmiede-Schlosserei, aus dem ja nachher dann das Unternehmen hervorgegangen ist. Das Gebäude, in dem wir wohnten, das war früher mal ein Stall. Das heißt, es war ein kleines Gebäude, natürlich ordentlich umgebaut. So, da war dieses Unternehmen, das war da und irgendwie wusste man schon, dass es ein bisschen anders ist als vielleicht bei dem einen oder anderen zu Hause. Aber wir haben da, man würde so schön sagen, man hat keinen großen Aufriss drum gemacht.
Was war eigentlich wohl der Moment, als Henrik gedacht hat, jetzt steige ich in das Unternehmen ein?
Der Moment war eigentlich tatsächlich so originär mit, ich glaube, so um die 14 oder sowas, wo ich tatsächlich mit mir in so einem Schülerpraktikum festgestellt habe, Mensch, so der Journalismus, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, der ist, es ist halt eben auch ein ganz langer Weg dahin. Im Lokaljournalismus-Praktikum zwischen den Kurzmeldungen vom Kaninchenzuchtverein und Frau hat sich Arm gebrochen bei Sturz auf Bürgersteig, dachte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich dafür berufen bin, hier ein guter Journalist oder Schriftsteller zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es da ja das, wo mein Vater jeden Tag zwar Mittag zwischen mittäglicher Suppe und Kartoffeln mit Begeisterung berichtet, was er denn da alles macht und wie es vorangeht. Und er hat ja auch wirklich immer nur diese positiven Nachrichten aufgetischt. Und da dachte ich mir, Mensch, das schmeckt doch auch lecker. Es hat etwas Spielerisches. Ich habe damals auch gerne so Strategiespiele gespielt, Aufbauspiele, Simulationen. Und das ist eigentlich so wie so ein Spiel, nur eben in echt, mit allen Konsequenzen. Was einen dann natürlich kurzfristig wieder beängstigt. Aber über diesen Punkt muss man durch. Irgendwann ist man im echten Leben angelangt mit den echten Konsequenzen von Erfolg und Misserfolg. Aber seit dem Punkt bin ich diesen Weg relativ konsequent weitergegangen. Also habe meine Praktika im Studium, mein Studium dafür ausgerichtet, die Praktika danach ausgewählt, ein bisschen die Welt noch zu erleben etc. So landete ich dann irgendwann im Unternehmen zu einem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, wo es dem Unternehmen gar nicht so ganz so gut ging. Ich habe also tatsächlich noch mal kurz gehadert, will ich da rein? Weil mein erster Job, da war ich Vorstandsassistent bei einer damals großen florierenden Immobilienaktiengesellschaft. Und das war alles die große, weite Welt. Und wir waren so in den Ausläufern der Baukrise, so 2003, 2004. Und da dachte ich mir eine Zeit lang, das ist jetzt, wird jetzt hart. Aber ich habe es dann gemacht und zu keinem Zeitpunkt je bereut.
Wobei der Einstieg war nicht leicht, habe ich gelesen. Die erste Baustelle war nicht Ostwestfalen-Lippe, sondern Transsilvanien. Darauf ist man wahrscheinlich nicht vorbereitet, oder, Henrik?
Ja, ich glaube, ganz am Anfang habe ich so ein bisschen eine Projektentwicklung in Polen mitbegleitet. Dann habe ich tatsächlich eine Bauleitung in Grevenbroich of all things, bei Horst Schlemmer um die Ecke sozusagen, dann gemacht. Klassisch so eben, was man auf einer Bauleitung macht. Und auf dem Rückweg dann von dieser Baustelle riefen mich der Auslandsgeschäftsführer und mein Bruder an und sagten so, herzlichen Glückwunsch hier zu deiner ersten Bauabnahme. Wir wollen uns dafür bedanken, du hast was gewonnen. Und da dachte ich schon, das wird jetzt nicht gut. Das sind bei den beiden assoziiere ich nicht jetzt irgendwie, wir spendieren dir irgendwie ein Fass Freibier oder sowas. Und es war tatsächlich dann, ja, du darfst 6 Wochen mal nach Rumänien, weil da müssen wir so ein paar Sachen ordnen. Da gab es vom dortigen Management-Setup so bei einem großen und wichtigen Projekt so ein bisschen Ruckeleien. Geh da mal hin. Und aus diesen 6 Wochen sind dann am Ende ungefähr 12 Monate geworden. Und ja, da saß ich dann eben mit einem bunten Strauß an Kollegen aus verschiedensten Herren Ländern. Und wir haben irgendwo eben in diese transsilvanische Provinz da entsprechend diese Handyfabrik hineingezimmert.
Wo lernt man eigentlich am meisten, habe ich mich gefragt. Am Küchentisch zu Hause? Ist das im Studium? Ist das von Beratern oder dann auf der Baustelle?
Ich denke, es gibt überall für einen wachen Geist etwas zu lernen. Aus Gesprächen mit Gleichgesinnten, mit Andersgesinnten, aus Dialogen mit Politikern, aus dem klassischen Küchentischgespräch, wo man den Erfahrungen des Vaters lauscht. Und natürlich, wenn es wirklich faktisch richtig ums Bauen und die Prozesse des Bauens, was läuft gut, was läuft schlecht, dann ist das eine sehr gute Grundausbildung für all das, was dann kommt, was dann aber wiederum komplett anders wird.
Was interessant ist, wenn man von außen auf euer Unternehmen guckt, Henrik, dann hat man das Gefühl, der Übergang vom Vater auf die 3 Söhne, der ist wirklich wunderbar gelungen.
Die, ja, auf Neudeutsch würde man Props oder Credit sagen, die gebühren schon meinem Vater an der Stelle durch ein konsequentes Abgeben. Also ich würde jetzt gern so eine Heldengeschichte erzählen, weil wir sind da reingekommen und dann mit unserem jungen, frischen, tech-affinen Geist haben wir dann den ganzen Laden auf links gezogen. Aber so war es eigentlich gar nicht. Natürlich haben wir unsere eigenen Erfahrungshintergründe und waren vielleicht bei dem einen oder anderen Thema ein bisschen aufgeschlossener. Ich glaube, das Wichtigste aber, und wenn wir hier in der Zuhörerschaft eben auch entsprechend Familienunternehmer haben, das Wichtigste ist ein konsequentes, geplantes Abgeben der älteren Generation. Bypass-Lösungen wären ganz, ganz furchtbar, wenn dann die ältere Generation am Ende von altgedienten Mitarbeitern, die jetzt gerade mal irgendwas nicht so gut finden, angesprochen werden und dann die junge Generation umgangen wird. Und man muss als scheidende Generation wirklich auch laufen lassen. Einfach mal die Leute, wir haben bei uns immer gesagt, mal so ölen lassen. Also auch mal Sachen machen, die vielleicht dann auch nicht funktionieren. Strukturell ist das nicht einfach, weil bei uns haben wir so einen Kunstgriff gehabt. Mein Vater ist quasi vorher ihm schon, hat er jedem, der es wissen wollte und jedem, der es nicht wissen wollte, gesagt, zu welchem Zeitpunkt er aufhört. Das heißt, er hat sich selber unter Druck gesetzt. Dem gebührt hoher Respekt, denn er hat dieses gesamte Unternehmen aufgebaut, jahrelang sehr erfolgreich geführt und das ist sein Leben, auch sein Hauptleben. Es ist nicht, dass er nebenbei ja noch irgendwie passionierter Kreidezeichner ist oder irgendwie sein Leben lang gerne auf dem Golfplatz jetzt ohnehin schon verbringen wollte. Diesen Bestandteil gibst du dann ab mit einem Stichtag. Und er saß wirklich im Raum neben dem Hauptbesprechungsraum und er saß das erste Mal dort alleine. Er wusste, er darf da jetzt nicht reinkommen. Und er wollte aber hat er häufig geschildert, diesen inneren Konflikt, den er damit sich ausgehalten hat. Ein gutes Thema ist, wenn man irgendetwas hat, wo die scheidende Generation dann auch sich ernsthaft und mit vollem Herzen beschäftigen kann. Das war in diesem Fall, er hat eben 2 Perioden lang IHK-Präsidentschaft bei uns in der Region gemacht. Und wenn man das wirklich sehr ernst nimmt, dann ist das wirklich auch ein tagesfüllender Job. Das kann man eigentlich nicht so richtig gut nebenbei machen. Das war für uns, glaube ich, sehr hilfreich.
Sag mal, und eine andere Geschichte, die ist fast noch eindrucksvoller. Einer deiner Brüder hat sich dann mit einem Teil des Unternehmens selbstständig gemacht. Ihr habt das irgendwie gelöst, aufgeteilt, sortiert. Daran können ja ganze Familien und Unternehmen zerbrechen. Wie hat man das denn eigentlich hingekriegt?
Als Grundthema ist es, glaube ich, erstmal so, dass man als Verständnis im Familienunternehmen mit sich tragen sollte, dass man jetzt nicht der Supermax mit dem Namen ist, so wo man sagt, das ist meins und ich bin der große Held, sondern man ist Treuhänder. Man hat etwas bekommen von der Vorgängergeneration und hat jetzt die Aufgabe, das Beste daraus zu machen für die Zeit, die einem bleibt, um es dann an die nächste Generation zu übergeben. Da ist dein Name und dein Erfolg und dein Misserfolg wird mit dir verbunden und dementsprechend trägt man dieses Thema Verantwortung. Ich glaube, dieses Verantwortungsthema ist da so ein bisschen der Herzschlag des Ganzen.
Hat sich das Verhältnis der Brüder eigentlich geändert, wenn man im Job zusammenarbeitet? Lernt man sich anders kennen irgendwie?
Ja, schon. Also man hat ja viel mit diesen Themen rund um Unternehmen zu tun und dann ist es halt eben etwas anderes, als ob man sich irgendwie darüber zankt, ob man noch ein Stück Kuchen von dem Kuchen mehr essen darf. Ne? Es wird seriöser und nüchterner. Und wenn ich jetzt nochmal vielleicht den Schwenk mache, ganz konkret zu der Realteilung, die du angesprochen hast, da hilft es natürlich immer, wenn man auch nüchtern wieder reden kann über diese Themen, weil es ist natürlich eine emotionale Sache. An einem Zeitpunkt, wo es Bestrebungen von meinem mittleren Bruder gab, das Geschäft in andere Bereiche auszudehnen, haben wir gesagt, das kann man machen, das mag auch sinnvoll sein, aber wir haben keine Ahnung davon. Und deswegen haben wir gesagt, wenn du, der du ja viel tiefer in dem Thema steckst, es wirklich machen willst, dann müssen wir das so machen, eben im Sinne einer Realteilung. Und dann machen wir das eben familiär liebevoll, aber gleichzeitig professionell und nüchtern, weil wir ja ein gleiches Grundverständnis haben.
Sag mal, gibt's Dinge, auf die man sich trotzdem nicht vorbereiten kann?
Es passieren ja ständig Sachen, auf die man sich nicht so vorbereiten kann. Das ist ja auch eine Sache, wo man vielleicht von außen drauf gucken mag und sagt, wenn du erstmal dann Unternehmer bist, dann ist das Arbeitsleben des Glückseligen, weil es ist alles nur, die Leute hofieren dich und du darfst einfach entscheiden und kriegst erstmal ein gutes Gehalt und so weiter. Aber es ist so, dass ganz häufig die Themen, die du bei dir im Alltag drehst, auch Sachen sind, die nicht gut laufen. Ne? Und das sind unerwartete Themen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das läuft ja geplant nicht gut, sondern irgendwas kommt rein, wird ja reingeworfen, wo du sagst, musst du jetzt lösen. So. Mich persönlich am meisten mitgenommen haben eigentlich immer Sachen, wenn es so rund um irgendwie Personal, langjährige Mitarbeiter und so weiter, weil man das Gefühl hat, also ich immer so das Gefühl hatte, das ist so eine Crew.
Du hast das vorhin angesprochen, also ihr habt euch dramatisch gut entwickelt. Du hast es mal hyperaktives Wachstum genannt für viele Jahre. Ich habe gelesen, 2007, also das Jahr der Übergabe war, da hattet ihr 1600 Mitarbeiter. Jetzt habt ihr 6,5 Milliarden Umsatz und 13.000 Mitarbeiter. Also hat man das Gefühl, man hat das unter Kontrolle oder wächst das Unternehmen manchmal einem über den Kopf hinaus?
Die Welt da draußen bietet ein Füllhorn von Möglichkeiten für Angst in jeder Facette. Es gibt immer Sachen, die einen belasten können. Ich glaube, irgendjemand sagte mal letztens einen schönen Spruch von Sir Peter Ustinov irgendwo, der ging so in die Richtung so, ein Optimist weiß, dass die Welt da draußen nicht optimal ist und ein Pessimist entdeckt das jeden Tag erneut wieder. Also man muss also eine gewisse, ich sagte mal, so eine gewisse Art von Teflon-Beschichtung haben, was man an sich ranlässt. Weil Gründe für Angst, für Frustration gibt es jeden Tag in überbordender Fülle und da muss man für sich selber im Sinne von Prioritäten sagen, darüber beschäftige ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht mein Problem. Das müssen andere legen. Ja, es läuft da nicht optimal in meiner Firma, in welchem Level auch immer, aber ich lasse es zu. Ich krieche da nicht rein. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, an den richtigen Themen, da kannst du das nicht sagen, sondern dieses Unterscheiden, das eine vom anderen, was ist wichtig, was ist unwichtig und dann die emotionale Balance darin zu finden, das ist, glaube ich, eine der Kernkompetenzen, die es zu erwerben gilt.
Aber bei welchen Themen wirst du emotional?
Also ich mag es nicht, wenn so überhaupt nicht mitgedacht wird, ne? Wenn man einfach so Fakten aus welchen Gründen auch immer wegschlabbert, wenn wir feststellen, was weiß ich, dass die öffentliche Hand aus ideologischen Gründen irgendwie an einer Stelle sich entschieden hat, irgendetwas 40 Millionen Euro explizit existierendes Projekt mehr auszugeben, nur um einen Holzbau zu haben. Und wir gerechnet haben, dass du wahrscheinlich mit diesem Delta an der Stelle, dass 30-fache an CO2 an anderer Seite hättest einspeisen können. Oder eben natürlich in der wunderbaren Welt der deutschen Bürokratie, wo Leute wirklich nur auf ihren kleinen Ausschnitt gucken und sagen, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich, der Denkmalschützer, schützt das Denkmal, aber fühlt sich nicht für das Schaffen von Wohngebäuden oder sonst etwas verantwortlich. Und da hast du den Artenschützer, den Brandschützer, den Schallschützer. Und alle haben so ihr Thema und sagen, das ist jetzt hier mein Teich, der ist mein Ozean. Und dann bleibt das ganze Große eben weg. Der gesunde Menschenverstand erodiert. Und das sind so Sachen, die mich sowohl im Unternehmen als auch auf politisch globalerer Ebene verzweifeln lassen.
Bei Unternehmern oder bei Wirtschaftsleuten überhaupt, da gibt es den berühmten Satz von Milton Friedman, the business of business is business. Du hast gesagt, der Satz macht mir Lippenherpes. Warum?
Na, wir sind als Unternehmer Profiteure dieser Gesellschaft, einer gesellschaftlichen Stabilität, eines gesellschaftlichen Miteinanders. Ein Unternehmen selber hat ja ohne Menschen überhaupt keine Daseinsberechtigung. Deswegen muss der Grund des Geschäfts immer die Interaktion mit Mensch und Gesellschaft beinhalten. Und das ist ein komplexes Gesamtgefüge, in dem wir uns da verorten müssen. Und dieser Komplexität müssen wir als Unternehmer uns einfach stellen.
Also Menschlichkeit ist ein wichtiger Wert bei euch. Den findet man in Big Corporates gar nicht. Der fällt schon raus. Aber es gibt natürlich auch spezielle Gestalten, die du so triffst im Daily Business. Ne? Darüber müssen wir, glaube ich, auch mal reden. Einer von denen heißt Elon Musk. Für den hast du sozusagen den Carport, die Gigafactory gebaut. Wie ist der eigentlich? Ist der genial? Ist der irre?
Ich habe ihn die paar Male, die ich ihn so kennengelernt habe, telefonisch oder entsprechend in irgendwelcher Baustellenbesprechung, eigentlich immer als sehr fokussiert erlebt. Er ist ein Getriebener. In diesem Projekt, das wird er heutzutage auch sicherlich, hat er gar nicht mehr die Zeit dafür. Wenn er in irgendwas reingeht, dann will er, dass es irgendwie funktioniert. Und er hat damals schon dieses Grundsatzprinzip, was sich jetzt auch in der Weltpolitik widerschlägt, gehabt, erstmal etwas Unrealistisches, eine Überposition zu fordern. Und das ist doch völliger Quatsch, wo ich als Deutscher ja nie sagen würde, ja, das fordere ich, weil ich kann ja nicht sagen, ich fordere, dass wir jetzt hier keine Gravitation mehr haben. Das kannst du fordern, wird aber nicht existieren, also zumindest im normalen Leben nicht so. Und, ja. Und so hat er eben auch Bauzeiten gefordert, wo jeder wusste, das ist unrealistisch, aber hat durch diese harte Forderung dennoch induziert, dass es am Ende alles schneller gegangen ist. Rein beruflich muss ich sagen, dieses unbedingte, ich will etwas realisieren und das, was er damit eben auch hinbekommen hat, völlig außen vor diesen ganzen moralischen Themen, dieses Zielgerichtete, das ist schon außergewöhnlich. Das ist auch eine Thematik, wo wir Deutschen, die wir uns manchmal ja zu sehr im Weg stehen, auch im Sinne von Bedenkenträgertum, einfach so eine Schippeschnelligkeit auch mit mal ausleihen können.
Eine andere sehr spezielle Person aus eurer Branche, du ahnst es, René Benko.
Also wir sind ja Baubranche im Kern. Und Herr Benko war Immobilienbranche im Kern, also Investment, wenn man so will. Das unterscheidet sich schon so ein bisschen, weil Investment erstmal andere Wertschöpfungsparameter hat als Bauern. Das trifft sich bei Projektentwicklungen immer mal wieder im Zeitpunkt des Baus, aber von daher war es jetzt nicht 1:1 Wettbewerber und es war auch in diesem Fall kein Kunde von uns. Ich habe ihn ein paar Mal kennengelernt als ja sehr wachen, interessierten Menschen, der genau guckt, wo für ihn die Möglichkeiten bestehen. Ich habe aber nie ein tiefergehendes Gespräch gehabt mit ihm und wir waren auch in keiner Geschäftsbeziehung, also er war kein Kunde von uns oder wir haben nichts mit ihm da gemacht an der Stelle. Ja, natürlich erzeugt eine Insolvenz immer Schaden, allem voran bei allen Betroffenen. Da gibt es Nachunternehmer, die nicht bezahlt werden. Es ist sogar ein Bauunternehmen im Nachgang pleite gegangen aus diesem Thema, wahrscheinlich mehrere kleine noch. Es sind die Mitarbeiter selber, die sich neu orientieren müssen. Auch der Mensch René Benko, das ist ja jetzt nicht irgendwo, man sagt, er ist jetzt dadurch diesen Fall entmenschlicht worden. Er ist immer noch ein Mensch, der auch sich das sicherlich alles anders vorgestellt hat. Aber er hat eben einfach zu viel Risiko genommen, Zocken. Und das sollten wir natürlich in der Branche auch vermeiden, weil wenn du das Zocken machst, nur auf deine eigene Rechnung, meines Erachtens völlig legitim. Wenn irgendjemand ins Casino geht und sagt, ich habe 100 Euro, nachher ist es vielleicht 500 oder 0, ist ja mein Geld, soll er es tun. Aber nicht, wenn andere Leute da dranhängen. Und da war wahrscheinlich ihm einfach zu viel Risiko in dem Geschäftsmodell.
Hast du eigentlich wie so eine Art Lieblingsprojekt oder Lieblingsgebäude, wo du sagst, damit verbindest du was? weil da was entstanden ist oder ne, was sich geändert hat oder weil es einfach besonders schön geworden ist.
Ein Kunde von uns hat den Matthias Hollwig, also ein Stararchitekt, ein deutscher Stararchitekt, der in New York entsprechend mit seinem Büro HWKN residiert, mal gefragt, hast du nicht mal Lust, was total Schräges zu machen, deine etwas dekonstruktivistische Stararchitektur auf ein Goldbeck-Gebäude da reinzumorfen, wo man sagen würde, das passt so gar nicht zusammen. Ja, daraus ist eben ein Gebäude entstanden, was in der Grundstruktur sehr stark diesem systematisierten Charakter erfolgt, auch die Wirtschaftlichkeit hat, auch sehr schnell gebaut worden ist, was aber in der äußeren Anmutung ein klassisches individuelles Architekturkunstwerk ist. Das mag ich natürlich besonders gerne, wenn du sagst, du hast die Logiken dahinter unserer Idee des produktorientierten Bauens und nutzt es dann mit einem schlauen Architekturgeist, um an den richtigen Stellen mit überschaubarer, invasiver Eingriffen das Ganze eben auf ein anderes Niveau zu heben. Und das geht. Also man kann wirklich außerordentlich schöne Bauwerke mit diesem Ansatz des systematisierten seriellen Bauens durchaus kreieren.
Sprechen wir mal kurz über Politik. Das ist ein aktuelles Thema. Du interessierst dich dafür, du artikulierst dich dazu. Du warst auch eingeladen, habe ich gelesen. Bundeskanzleramt mit ein paar anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und hast den Olaf Scholz getroffen. Wie war das?
Diese ganzen Politikergespräche ist meistens, ehrlich gesagt, obsolet. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, aber da wird dann eingeladen. Das heißt dann zum Abendessen im kleinen Kreis, weil der kleine Kreis heißt dann irgendwie 30 Leute und dann sitzen noch 10 Leute aus der Politstaffage irgendwie von Staatssekretär bis Schriftführer und so weiter. Das heißt, du hast dann ein kleines Abendessen, ganz kuschelig mit 40 Leuten und ein Zeitfenster von, was weiß ich, 2,5 oder 3 Stunden oder sowas. Und dann hat jeder die Möglichkeit, in so einer Art von Speed-Dating-Situation 30 Sekunden irgendwie zu erzählen, was er so macht oder vielleicht noch irgendwie so ein Action-Point anzubringen, was man mal machen müsste. Und dann kommt eigentlich das Standardprogramm des Politikers, das man wahrscheinlich auf YouTube sofort auch zeitgleich angucken könnte, weil er es überall anders schon erzählt hat. Das ist dann witzbefreit, würde man sagen. Jetzt der Termin speziell im Kanzleramt, da ist mir zumindest nur hängen geblieben, dass da zu dem Zeitpunkt, und wir reden hier von vor wenigen Monaten, immer noch so eine sehr sehr überzeugte Einstellung uns gesendet worden ist, wie wir haben alles Wesentliche richtig gemacht. Wir sind super. Und zwar nicht irgendwie so mit dem Augenzwinkern oder sowas. Und ich würde mich für mein Unternehmen, selbst wenn es gut läuft, würde ich mir nie ansatzweise anmaßen zu sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ich würde immer sagen, wir haben unendlich viele Sachen, die wir noch nicht gemacht haben oder nicht richtig. Diese Art von Einstellung fand ich jetzt so ein bisschen schräg.
Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, guck mal, da gibt's Fähigkeiten bei Politikern, die würden mir auch ganz gut stehen. Die sind anders.
Naja, also jeder Politiker kann erstmal sehr schnell auf Situationen einsteigen. Das ist schon, also begreifen, was will der dagegen, das Gegenüber eigentlich und es dann entsprechend elegant rephrasieren. Jeder Politiker auf dem Niveau hat auch die Möglichkeit, sehr konziliant Themen auf den Punkt zu bringen, wenn sie denn wollen. Aber wir haben hier eine unheilige Kombination aus dieser doch sehr klaren Nachkriegsföderalismusstruktur bis hin zu den ganzen Themen, die auf den kommunalen Ämtern passieren. Und dann eben eine Politik, die sagt, wir würden eigentlich gerne was ändern, allein es ist alles so schwierig. Hätte ich ja gerne gewollt, ging aber leider nicht. Und das ist natürlich ungesund.
Es wird im Augenblick so ein neues Feindbild irgendwie versucht zu kreieren. Das sind die Reichen und auch die Unternehmer. Die Linken haben damit sogar Wahlwerbung gemacht. Ne? So, wir legen uns mit den Reichen an. Hast du das Gefühl, das verändert sich?
So dieses Grundsatzthema, wie Herr von Aachen immer auf seinem T-Shirt dran, text the rich, nimmt's den weg, dann ist es auch viel besser, dann kann man es ja verteilen. Also das ist doch echt ein sehr, sehr altes Modell. Das kann man jetzt natürlich nochmal tiktokisieren und dann wieder erzählen, wie gerecht das ist. Wenn man mal genau hinschaut, in China ist gerade das Gegenteil passiert. Es ist jetzt in den Medien gewesen, dass in einer entsprechenden Konferenz mit den Tech-Größen hat Xi Jinping das erste Mal tatsächlich wieder von den Unternehmern gesprochen. Vorher sprach er mal über die Manager. Ein Mensch steht gerade für das, was er in seinem Kontext hat und kann damit Erfolg haben und wachsen. Das ist das, was wir brauchen. Und natürlich ist es gut, wenn oder ist es erforderlich, dass Unternehmer entsprechend Verantwortung tragen. dieses Gegenmodell zu sagen, nee, das müssen die gar nicht. Die sollen mal einfach alles abgeben und dem Staat geben. Was passiert dann? Der Staat baut Ämter, die dann die Unternehmensaufgaben übernehmen. Muss ja einer dann sinnvoll übernehmen. Und das nennt sich Bürokratie. Also das ist der 1:1 Fahrschein in mehr Bürokratie, in weniger persönliches, eigenverantwortetes Engagement. Und das ist dauerhaft sehr gefährlich. Wir brauchen die starken Schultern, die dann auch mehr tragen. Dafür brauchen wir gute Unternehmen, die Steuern zahlen, weil sie erfolgreich sind. Und so bedingt sich entweder ein positives Schwungrad oder eine negative Abwärtsspirale.
Unternehmer in Deutschland sind immer Hidden Champions und ganz stolz darauf. Wir haben Schweigegelübde abgelegt für alles, was jetzt hier nicht unser Geschäft betrifft. Du bist anders. Du hast die goldene Rampensau bekommen. Das ist ein Preis, ne, für wer findet eigentlich Gehör in unserer Branche, wie weit. Jetzt sag doch mal aus deiner eigenen Erfahrung, weil viele mit sich hadern, müssen wir das machen, sollen wir da rein? Warum ist das eigentlich gut und wo ist denn der Vorteil dann davon, wenn man das macht?
Ich glaube, für eine funktionierende Demokratie ist gegenseitiges Verständnis gut. Man muss nicht grundsätzlich immer der gleichen Meinung sein, aber man muss sich austauschen und man muss idealerweise auch verstehen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Weil grundsätzlich die meisten Leute starten ja von der gleichen Startposition, nämlich, dass es uns jetzt und auch unseren Kindern, Kindeskindern besser gehen soll. Das heißt, Schaden vermeiden und positive Situationen erzeugen. Und irgendwo biegen dann verschiedene politische Lager vielleicht voneinander ab, aber dieses Zurückführen, wo man eigentlich da auch noch der gleichen Meinung ist, wo man Konsens geht, das erzeugt am Ende auch viel positives Gestaltungsmomentum. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir insgesamt bei uns im deutschen Volk jeder voneinander weiß und dass auch die Unternehmer einfach sagen, guck mal, das sind wir und wir sind dann besonders erfolgreich. Ich gehe mal so weit zu sagen, wir können dann besonders viel die Sozialsysteme durch Steuerzahlung stützen, wenn diese und jene Rahmenbedingungen eingehalten werden, weil das haben wir jetzt einfach in unserem Tagesgeschäft. Das ist unsere Kernerfahrung. Wir wissen, worüber wir reden. Und deswegen lasst uns doch zusammen die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen.
Gucken wir doch mal auf die Lektion eines Lebens. Jetzt bist du noch jung, aber bist schon fast 20 Jahre in Amt und Würden.
Und bald 50, ja.
Ey, guck mal, immer noch ein Küken, würde ich sagen, Henrik. Aber sag doch mal, was sind so eigentlich die größten Gefahren für einen Unternehmer und ein Unternehmen?
Also eine ganz große Gefahr ist, zu schnell zu viel wollen und sich mit dem Status quo zufrieden geben. Also zu wenig wollen. Das ist wichtig und dieses beherzt, ich will besser sein. Dieses spielerische, leistungsbezogene, das ist ganz, ganz wichtiges Momentum. Und das darf aber eben auch nicht zu schnell zu viel sein. Das hat man bei einigen Startups erlebt und so weiter. Wenn du jetzt sagst, du gehst raus und du musst dann innerhalb von 3 Jahren mindestens so geil abgehen wie Google oder sowas. Das ist natürlich Blödsinn, also oder anmaßend oder so. Und darüber sind halt auch viele dann gescheitert. Also und diese richtige Mischung müssen wir uns in Deutschland auch wieder aneignen. Ich glaube, wir sind zurzeit ein bisschen zu langsam geworden. Wir müssen uns so ein bisschen mehr wieder Richtung Leistungsbekenntnis gesamtgesellschaftlich rekalibrieren. Wir haben nun mal ein China, dem es gerade nicht gut geht, die versuchen, Wege daraus zu finden. Wir haben ganz viele Nationen in Südostasien, die gerade sagen, hey, wir wollen auch zu den Top-Nationen gehören. Mhm. Wir haben einen Mittleren Osten, der mit unendlich viel Geld sagt, ja, wir haben noch 20, 30 Jahre den Ölregen, Geldregen und dann werden wir in einer Post-Fossil World aber auch erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Unternehmer mit diesem Vordenken von dem, was passiert, unsere gerade Richtung da geben. Also das sind so die Hauptfaktoren, würde ich sagen.
Die Batterien, wie lädst du die eigentlich auf? Also was sind Momente, wo du sagst, da bin ich jetzt wirklich glücklich oder das ist so das Beste an meinem Job?
Ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche positiven Nachrichten höre. Da muss man manchmal auch ein bisschen auf die Stopptaste drücken und sagen, hey, Moment, das war jetzt eine positive Nachricht. Da darf man sich jetzt mal kurz freuen. Also dann für mich wichtig Sport, so einfach, das ist ganz, und zwar idealerweise möglichst viel, weil das einfach den Körper wieder in Ausgleich bringt und so weiter. Das ist, glaube ich, auch hinlänglich wissenschaftlich bewiesen. Dann haben wir jetzt auch bei uns, ich bin das große Privileg, dass ich ein kleines Weingut auf Mallorca entsprechend erworben. Ich habe kein Weingut, aber ich habe ein ehemaliges Weingut gekauft, was ziemlich runtergeranzt war und habe dann einen ganz tollen jungen Mann kennengelernt und dessen Freundin, und die beiden sind sehr beherzt dann dahin gezogen. Und jetzt haben wir aus diesen brachliegenden Flächen einen tollen Raum geschaffen. Und wenn ich da bin und so ein bisschen in die Landschaft und in die Natur schaue, das ist auch so, sind so Momente des inneren Friedens, weil es einfach so ein bisschen einfach schön ist. So Naturverbundenheit, das gefällt mir sehr gut.
Sehr schön. Letzte Frage, lieber Henrik. Die Henrik Goldbeck Erfolgsformel. Wie hast du das hingekriegt?
Im Grunde das, was du mich eben gerade schon angetriggert hast, der Unternehmer als solches, und das beziehe ich natürlich auch auf mich. Also diese Neugier, immer zu gucken, wo die Reise hingeht, und der Spaß, das zusammen mit Menschen zu machen. Einfach nur Menschen kennenlernen, fragen, was treibt dich an der Stelle, eben auch Zeit mit Menschen zu verbringen. Ne? Das sind halt eben auch so die Themen, wo kommst du Menschen nahe, indem du vielleicht eben mal abends auch zusammen mal irgendwie weggehst und sonst was, ein Bierchen miteinander trinkst und so weiter. Das baut halt eben Verbindungen zwischen Menschen auf. Aus diesen Verbindungen mit spannenden Menschen kommen wieder neue Themen, neue Einflüsse raus, und dann kommen irgendwann mal das Gefühl, ist das jetzt Zufall? Nee, das ist im Grunde genommen dann die Früchte, die man erntet. Und das ist nicht nur erfolgreich, vor allem, es macht auch eben sehr viel menschlichen Spaß.
Also Henrik, guck mal, das kann ich ja nur zurückgeben. Vielen Dank, dass wir mit dir Zeit verbringen durften und du unsere Neugier gestillt hast, und Spaß gemacht hat es uns auch. Vielen Dank.
Lieber Frank, vielen Dank. War ein sehr anregendes Gespräch. Immer gerne.
Das war My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen von The Pioneer. Was Sie immer schon wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, wir wagen es. Und ich freue mich, wenn wir uns im September in Berlin sehen. Bis bald.